Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 67. Die Wagen hielten an und Hugo stieg aus. Sofort kam der Kaiser heran. »Wie geht es, Kapitän?« fragte er. »Der Verband hat bis hierher gehalten, Sir«, antwortete der Gefragte. »Hier kann ein besserer aufgelegt werden?« »Ja.« »Dann können wir nach Jeannette fahren?« »Ich hoffe, dass die Patientin es aushalten wird.« »Hält sie es nicht aus, so bleibe ich mit hier.«
»Majestät!«
»Pah, was?« fragte Napoleon kurz. »Dieses Opfer.« »Opfer, was wollen Sie? Hat sie nicht die Kugel erhalten, welche mir gegolten hat? Bin ich ihr nicht Aufmerksamkeit schuldig? Übrigens ist sie schön, unendlich schön. Ich sah noch nie so ein Weib, da gibt es kein Opfer.« »So erlauben Sie es hier, sie in das Haus zu tragen.« »Wer wird es tun?« »Die beiden anderen Damen. Ich werde sie zu stützen versuchen.« »Das werde ich selbst tun, Kapitän«, meinte der Kaiser mit einer Art von Eifersucht im Ton. »Zunächst aber muss man mit der Wirtin sprechen.« »Ich eile, dies zu tun.« »Ach, Pa, ich werde auch das selbst versorgen.« Er schritt wirklich auf die Tür des Häuschens zu und trat in die Stube, wo die Mutter mit der Brille auf der Nase beim Scheine eines Lämpchens saß und die hübsche Tochter sich grad anschickte, hinauszugehen, um nach dem Begehr der Gäste zu fragen, deren Kommen man bemerkt hatte. Als Napoleon eingetreten war, fuhr das Mädchen mit einem halblauten Schrei zurück. Die Mutter blickte vom Buche auf und erhob sich. Der Kaiser grüßte und fragte im milden Tone, »Warum erschrickst du vor mir, mein Kind? Fürchtest du dich?« Sie antwortete nicht. »Ich frug, warum du erschrickst?« fragte er zum zweiten Male. »O Mutter«, antwortete sie auf den Kaiser deutend, »kennst du mich, mein Kind?« fragte er. Da fasste sie sich ein Herz und antwortete, »Ich weiß nicht, ob ich mich irre.« »Nun, wer denkst du, dass ich bin?« Da zeigte sie an die Wand, wo das Bild des Generals Bonaparte hing, wie er die Brücke bei Lodi verteidigt. »Sind Sie das?« fragte sie. »Ja, ich bin es.« Da schlug sie die Hände zusammen und rief jubelnd aus, »Mutter, o Mutter, der Kaiser!« »Der Kaiser?« frug die Frau. »Nein, das ist nicht möglich. Der Kaiser kommt nicht in dieses arme Haus, in diese kleine, armselige Stube.« »Und doch bin ich es, Mutter«, sagte er. »Ich bin Napoleon, euer Kaiser.« Da trat die Frau näher herbei, betrachtete ihn aufmerksam und sagte, »Ja, Bertha, das ist er, das ist unser Kaiser. So hat dein Vater ihn mir beschrieben.« »Der Vater dieses Mädchens, ihr Mann, wer war es, wie hieß er?« Auf diese Frage antwortete die Frau, »O, mein Kaiser, Sie kennen ihn, Sie müssen ihn kennen, Jacques Marmont.« »Jacques Marmont, es gibt der Marmonts viele.« »Er war mit bei der Belagerung von Toulon, dann unter de Fay bei der Rheinarmee. Er kämpfte bei Lodi, Castiglione, Saint-Georges in Ägypten, bei Marengo, Castelnuovo und Reguva, bei Wagram und in Spanien. Dann wurde er verwundet und kehrte zurück.« »Ah, war es jener Marmont, welcher Soult bei Bayados das Leben rettete?« »Ja, Sir, das war er.« »Wie ging es ihm?« »Nicht gut. Seine Narben brannten. Er kaufte dieses Haus, um hier auszuruhen. Er fand die Ruhe bald, denn er wurde ermordet.« »Ermordet? Von wem?« fragte der Kaiser, die Brauen zusammenziehend. »Von Marodeur.«
»Wo?«
»Hier im Walde.« »Ach, wieder einer? Sie sollen das büßen. Ich werde für euch sorgen. Auch ich bin soeben da vorn im Walde überfallen worden.«
»Sie, Sir?« fragte die Frau erschrocken.
»Ja, ich, von Marodeur.« »Gott, Sie wagen sich an den Kaiser?« »Sie werden es nicht mehr wagen. Es sind viele gefallen, und die übrigen werde ich ausrotten, bis auf den letzten Mann. Es ist eine Dame dabei verwundet worden. Sie soll hier bei Ihnen verbunden werden. Erlauben Sie, die Arme zu Ihnen zu bringen?« »Mein Häuschen,
und alles, was ich besitze, ist ihr Eigentum, Sire. Ich gehe selbst, die Dame mit hereinzubringen. Komm, Bertha.« Sie schritt mit ihrer Tochter hinaus. Nun war die Hilfe des Kaisers nicht nötig. Hugo hatte Margot bereits aus dem Wagen gehoben. Sie wurde von den beiden Damen und der Wirtin nebst ihrer Tochter halb nach der Stube geführt, halb getragen. Napoleon trat zur Königsau und fragte ziemlich barsch: »Die Kranke scheint sich erholt zu haben?« Der Gefragte ahnte, was Napoleon wollte. Er antwortete: »Ich hoffe, nach einem besseren Verbande wird sie sich wohler befinden.« »Sie ist selbst aus dem Wagen gestiegen?« »Nein.« »Man hat ihr geholfen? Man hat sie unterstützt?«
»Allerdings.«
»Wer ist das gewesen?«
»Ich, Sire.«
»Sie, ich hatte Ihnen verboten, es zu tun.«
»Sie bat mich darum, Sire.«
»Mein Befehl pflegt zu gelten.«
Königsau verneigte sich, ohne zu antworten. Der Kaiser fuhr fort:
»Wer wird den jetzigen Verband anlegen?«
»Ich.«
»Gut, Kapitän, aber ich werde dabei sein.«
»Ich kann nicht widersprechen, Sire.«
»Kommen Sie.«
Er schritt voran und Königsau folgte ihm. Die Offiziere waren auch ausgestiegen, traten aber nicht mit in das Haus. Es war ganz so, als ob eine Souveränin in dem kleinen Häuschen weile, dessen Schwelle nun nicht überschritten werden dürfe. Als Königsau eintrat, hellte sich der Blick Margots auf. Als sie aber den Kaiser bemerkte, verdüsterte er sich augenblicklich wieder. Sie hatte während der kurzen Fahrt doch wohl zu viel mit dem Geliebten gesprochen. Sie fühlte sich matter als vorher. Sie lag auf einem einfachen Ruhebette, ihre Mutter und die Baronin waren um sie beschäftigt. Die Wirtin stand mit ihrer Tochter von fern. Beide hielten ihre Blicke auf das wunderschöne Mädchen gerichtet. Es war eigentümlich, mit welchem Ausdrucke die Augen Berthas auf Margot ruhten. Es spiegelte sich darin Bewunderung und Furcht, Mitleid und Hass. Da trat der Kaiser näher, fasste die Hand der Verwundeten und sagte: »Wie fühlen Sie sich jetzt, meine Teure?«
»Sehr, sehr matt, Sire.«
»Sollte man da nicht mit dem zweiten Verbande warten?«
Margot richtete den Blick fragend auf Königsau. Darum antwortete dieser in seinem bescheidensten Tone: »Der erste Verband war Notverband, Sire. Er ist ungenügend.« Da wendete sich der Kaiser ihm zu. Aus seinem Auge leuchtete es wie eine tiefe Leidenschaft, und er sagte im kalten, abweisenden Tone: »Ich sprach mit Mademoiselle. Ihre Antwort werde ich mir befehlen.«
Königsau verbeugte sich stumm. Der Kaiser wendete sich an die Mutter der Patientin, welche ganz erschrocken war, und sagte: »Wünschen auch Sie, dass ein Verband angelegt werde?«
»Ich bitte darum, Sire«, antwortete sie fast furchtsam.
»So mag der Kapitän beginnen, aber ich selbst werde dabei sein.« Es war klar, dass der Kaiser eifersüchtig war. Er kreuzte die Arme über der Brust, wie er es zu tun pflegte, wenn ihn irgendetwas mehr als gewöhnlich bewegte, und stellte sich so, dass er die Prozedur genau betrachten konnte. Königsau blieb an seiner Stelle stehen, ohne sich zu bewegen.
»Beginnen Sie, Kapitän«, befahl Napoleon.
Königsau zuckte die Achseln und rührte sich nicht. Da leuchteten die Augen des Kaisers gebieterisch auf. Er machte eine halbe Wendung und fragte: »Haben Sie gehört?« Da wandte sich Königsau mit der Frage an Margot: »Mademoiselle, befehlen Sie, dass ich Sie in Gegenwart eines Dritten verbinde?«
»Eines Dritten?« brauste der Kaiser auf. »Wer ist dieser Dritte?«
»Sie, Sire«, antwortete Königsau ruhig. Er hielt den flammenden Blicken des Kaisers standhaft aus, ohne mit den Wimpern zu zucken. Dieser verließ seinen Platz, stellte sich vor ihm hin und sagte:
»Monsieur, ich bin der Kaiser.«
Königsau verbeugte sich tief, aber er antwortete: »Majestät, nur der Gemahl pflegt bei solchen Fällen bei der Dame zu verweilen. Oder haben Sie die Absicht, Mademoiselle Richemont zu jenen Damen zu rechnen, die man wohl betrachtet, von denen man aber nicht spricht?«
»Monsieur«, rief der Kaiser mit dem Fuße auf den Boden stampfend. Frau Richemont und die Baronin waren erbleicht. Sie waren keines Wortes fähig. Die Wirtin staunte ebenso wie ihre Tochter den jungen Mann an, der es wagte, dem gewaltigsten Manne zu widersprechen. Margot lag mit geschlossenen Augen da, mehr einer Leiche als einer bloß Verwundeten ähnlich. Königsau antwortete auf das Fußstampfen abermals mit einer sehr tiefen Verbeugung und fügte dann lächelnd hinzu: »Sire, keiner weiß so genau wie ich, dass ich eine Majestät vor mir habe, die höchste Majestät eines reinen, keuschen und züchtigen Weibes. Und liebte ich eine Braut, ein Weib mit allen Gluten meines Herzens, ich würde doch auf ihren Besitz verzichten, wenn ein fremdes Auge auf ihr geruht hätte zu einer Zeit, in welcher nur das Auge des Geliebten oder des Arztes zugegen sein darf. Ich würde verzichten, selbst dann, wenn dieses fremde Auge dasjenige eines Kaisers wäre. Kein Bettler und kein Kaiser hat das Recht, einem reinen Wesen, weil es augenblicklich wehrlos ist, das hinwegzustehlen, was dieses Wesen, wenn es sich stärker fühlte, tapferer verteidigen würde als ein Königreich. Es lag etwas in der Art und Weise des Deutschen, was selbst Napoleon imponierte. Er trat einen Schritt zurück und antwortete: »Monsieur, Sie sprechen sehr verwegen. Nicht verwegener, als wie ich handelte, als es galt, Ihr Leben zu verteidigen. Ah!« Es lag in diesem knirschend vorgestoßenen Laute eine ganze Welt von gewaltsamen, zurückgedrängten Empfindungen. Es war ganz der Korse, der am liebsten zum Dolche gegriffen hätte. »Monsieur«, sagte er, »Sie haben mir Ihre Tat vorgeworfen und vorgerechnet, wir sind also quitt, Sie können gehen.« »Ich werde gehen, sobald es hier niemand mehr gibt, der meiner Hilfe bedarf.« »Ich befehle es Ihnen«, stampfte der Kaiser. Der Deutsche sah ihn ruhig vom Kopfe bis zu den Füßen an und sagte lächelnd: »Majestät, haben Sie über dieses Leben zu gebieten? Ist Mademoiselle Richemont Ihr Weib oder Ihre Braut? Selbst in diesen beiden Fällen dürften Sie es nicht wagen, Ihr Leben auf die Schleuder eines unmotivierten Zornes zu legen. Sie sind hier Mensch und ich bin Arzt. Selbst wenn Sie hier Kaiser wären, würde ich als Arzt mehr zu befehlen haben.« Da warf ihm Napoleon einen vernichtenden Blick zu und sagte: »Ich werde Sie hinausbringen lassen.« Da schüttelte Königsau den Kopf so stolz und verächtlich, wie ein Löwe seine Mähne schüttelt. Dann sagte er: »Und ich werde jeden niederschießen, der es wagt, mich zu entfernen, bevor ich freiwillig gehe.« »Ah, auch mich?« »Jeden, ohne Ausnahme.« Da trat der Kaiser mit zwei Schritten an das Bett, fasste Margots Hand und fragte: »Margot, sagen Sie ihm, dass er gehen soll.« Da überflog ein leichtes Lächeln ihre Engelszüge und leise klang es: »Er wird nicht gehen, er ist zu stolz.« Da trat Bertha, die Tochter der Wirtin, zu der Verwundeten, bog sich zu ihr nieder und flüsterte ihr leise zu. Margot nickte. Dann sagte Bertha laut: »Ich bin im Kloster der Barmherzigen gewesen, ich verstehe es, Wunden zu verbinden, und habe einen Balsam, der alle Wunden sehr schnell heilt.« Da fragte Frau Richemont: »Kind, soll sie dich verbinden?« Alle warteten gespannt auf die Antwort, welche sie geben würde. »Wenn es der Herr Kapitän erlaubt«, flüsterte sie mit halblauter Stimme. Da sagte Königsau: »Mademoiselle weiß, was sie dem Arzte schuldig ist. Ich gehe, da ich glaube, sie befindet sich in guten Händen und unter diskreten Augen.« Er wendete sich um, machte dem Kaiser eine sehr tiefe und sehr zeremonielle Verbeugung und schritt zur Tür hinaus. Es blieb nun Napoleon nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Draußen sprach er einige Worte mit Jan Horn, die niemand hörte, und dieser trat sodann zu Königsau. »Majestät lässt Ihnen sagen, Herr Kapitän«, sagte er, »dass kein Platz in den drei Wagen mehr vorhanden ist.« Königsau gab keine Antwort. Er nickte bloß. Napoleon ging seinem Untergange entgegen und nicht nur seinem politischen und militärischen. Das hatte er heute bei diesem außerordentlichen Vorgange bewiesen. Seine eigene Leidenschaft, sein eigener Wille hatte Gesetz sein sollen. Der Deutsche ging seitwärts am Haus hin. Dort stand Florian, der Kutscher. »Kommen Sie heimlich mir nach«, sagte er. Er schritt noch eine Strecke weiter und blieb dann stehen. Bald stand der treue Mann vor ihm.
»Was gibt es?«, fragte er.
»Etwas Unglaubliches«, antwortete Hugo.
»Was?«
»Der Kaiser ist in Margot verliebt.«
»Das sieht ein jeder.«
»Er wollte beim Verbande zugegen sein.«
»Ah, sind Kaiser auch neugierig?«
»Wie es scheint.
Ich wollte es nicht dulden, und so gerieten wir zusammen.« »Donnerwetter, ein deutscher Leutnant und französischer Kaiser. Das wirft kein schlechtes Licht auf unser Vaterland.«
»Ja, Deutschland kann mit mir zufrieden sein.«
»Nachdem Sie ihm das Leben gerettet haben.«
»Pah, der ganz gewöhnliche Dank, beim Kaiser gerade so wie beim Feldhüter. Ich hatte übrigens auf ganz und gar nichts gerechnet.«
»Aber nun können Sie rechnen.«
»Gewiss.«
»Auf allerhöchste Ungnade und so weiter.«
»Sie ist bereits eingetroffen.«
»Inwiefern?«
»Ich darf nicht weiter mitfahren.«
»Donnerwetter, ist das möglich?«
»Er hat es mir durch Jan Horn sagen lassen.«
»So fahre ich auch nicht weiter mit. Wir finden Jeanette mit den Beinen.«
»Gewiss, aber ich möchte auch keinen Schritt ohne Vorwissen der Baronin tun. Wollen Sie mir einen kleinen Gefallen erweisen?«
»Oh, gar zu gern, Monsieur.«
»Der Kaiser wird den Eingang mit den Argusaugen bewachen. Schleichen Sie sich einmal hinter dem Hause herum und versuchen Sie, durch die hintere Tür eintreten zu können. Sie sagen der Baronin oder Madame Richemont einfach, dass ich nicht weiter mitfahren darf. Man wird Ihnen dann schon einen Auftrag an mich erteilen.«
»Schön, das ist alles?«
»Ja.«
»Sonst wirklich nichts?«
»Nein, lieber Florian.«
»Oh weh, ich dachte, ich sollte den Kaiser auf Fausthandschuhe fordern. Das wäre mir ein wahres Gaudium gewesen. Ich gehe also.
Wo treffe ich Sie?«
»Hier.« »Gut, warten Sie.«
Er verschwand im Dunkel der Nacht. Es dauerte eine geraume Zeit, ehe er wiederkam. Endlich hörte Königsau leise Schritte, und die Gestalt des Boten tauchte vor ihm auf.
»Nun?«, fragte er.
»Getroffen.«
»Wen?«
»Erst Frau Richemont und dann die Baronin selbst.«
»Was lassen Sie mir sagen?«
»Kommen Sie.«
»Wohin?«
»Nach Jeanette.«
»Fällt mir gar nicht ein.«
»Warum nicht?«
»Ich weiche diesem Franzmanne keinen Schritt, wo es sich um Margot handelt.«
»Aber es handelt sich doch gar nicht um Sie.«
»Um wen sonst?«
»Sie denken, der Kaiser setzt sich zu ihr in den Wagen?«
»Ja, lachen Sie nicht, Florian. Ich bin nicht im geringsten eifersüchtig. Selbst wenn er ganz allein mit ihr im dunklen Fond des Wagens säße, würde sie doch lieber sterben, als sich ungestraft beleidigen lassen. Aber ich will ihn nicht meinen lassen, dass sich seine Herrschaft auch über die Bewegungen eines Mädchens erstreckt.«
»Nun, so habe ich Ihnen zu sagen, dass er sich nicht zu ihr in den Wagen setzen wird.«
»Ah, wirklich?«
»Ja.«
»Wie wollen Sie das anfangen?«
»Sie werden Bertha Marmont mitnehmen.«
»Geht das?«
»Warum nicht? Das Mädchen versteht ganz ausgezeichnet, mit Kräutern und Säften umzugehen. Sie werden sie mit nach Jeanette nehmen, wo sie scheinbar als Krankenpflegerin bleiben wird, bis der Kaiser abgereist ist.«
»Gut. Und ich?«
»Sie habe ich zum jungen Herrn Baron zu führen, der Ihnen ein Zimmer anweisen soll, welches ich ihm zu bezeichnen habe.«
»Was ist es für ein Zimmer?«
»Ein Eck-, Kerker- und Wendeltreppenzimmer. Ein ganz verfluchtes Zimmer, von wo aus man überall hinkommen kann.«
»Ah, das ist mir lieb.«
»Mir auch.«
»Warum?«
»Weil ich Sie da sehr leicht besuchen kann. Überhaupt scheint die gnädige Frau dieses Zimmer Ihnen nicht ohne alle Absicht gegeben zu haben.«
»Denken Sie?«
»Ja, kommen Sie nur. Laufen wir. Ich kann Ihnen das alles unterwegs sagen. Wir müssen so bald wie möglich nach Hause kommen, und da wir nicht die Straße zu gehen brauchen, so treffen wir eher ein als die Wagen.«